Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema des dritten Adventes, Johannes der Täufer, wollen wir hören auf den Beginn seines Kommens, also Johannes des Täufers in diese Welt, wie seine Geburt angekündigt wird seinem Vater Zacharias. Eine ganz ausführliche Geschichte zu Beginn des Lukas-Evangeliums. Wir lesen dort im ersten Kapitel die Verse 5 bis 22. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass sie nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen 18 Verse aus dem Lukas-Evangelium, mit denen wir uns jetzt in der Predigt beschäftigen dürfen. Wir wollen dir Dank sagen für das, was du uns an dieser wunderbaren Geschichte mit dem Zacharias im Tempel schenkst, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigt zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen wollest, ganz konkret in seine Situation hinein. Und dass das passiert, dass dieses Wunder geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen und hören für unser Leben, für unsere Nachfolge, für unseren Glauben. Dafür brauchen wir jetzt deinen Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle bitten, segne du durch diesen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, die Zacharias-Paradoxien. Und ich möchte kurz noch einmal erklären, was ein Paradoxon im Griechischen ist. Para heißt so viel wie gegen, also sind zwei Worte, Paradox, und Doxa ist die Lehre, ist die Meinung. Also ein Paradox ist etwas, was gegen die Meinung, gegen die Lehre, gegen die Erfahrung steht. Also was finden wir immer wieder? Also im Fußball, wenn da zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die gleich gut sind, und eine Mannschaft kassiert drei Feldverweise und die dann doch noch das Spiel gewinnt, dann sagt der Reporter, das ist doch paradox, manchmal ist ja weniger mehr. Gegen die Meinung, wenn du normalerweise drei Feldspieler verlierst, da kannst du eigentlich ein Spiel nicht mehr gewinnen. Es gibt politisch-gesellschaftliche Paradoxien. Wir haben jetzt über Jahre versucht, eine energiepolitische Wende in Deutschland hinzukriegen. Und in der letzten Woche haben wir ja eine Dunkelflaute gehabt. Am Donnerstag war kein Strom mehr da in Deutschland. Das haben wir nicht gemerkt, weil immense Einkäufe getätigt wurden halt. Der Strompreis ging zwischenzeitlich von 100 Euro auf 900 Euro die Megawattstunde hoch. Viele Betriebe in Deutschland mussten abstellen. Riesenkatastrophe. Da sind Politiker vor einigen Jahren hingegangen und haben gedacht, ja, wir machen jetzt das ganz große Energiepaket. Und rausgekommen ist eine Deindustrialisierung und eine Zerstörung eines Landes. Müssen Sie mal die Kommentare lesen am Freitag hier von konservativen Medien auch, wie sie mit dieser Energiewende umgegangen haben. Das ist doch paradox, was man da veranstaltet hat. Auch im Kirchengeschichtlichen gibt es solche paradoxen Zustände oder gab es die. Über 200 Jahren hat der damalige Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Sich darüber geärgert, dass es eine lutherische Konfession und eine reformierte Konfession in seinem Königreich gibt. Da wollte er Schluss mitmachen, sagt, das geht doch nicht mehr, dass die Evangelischen da zwei Konfessionen haben halt und ich mache jetzt eine. Ich mache jetzt eine evangelische Kirche der Union und dann beenden wir das. Was rausgekommen ist, dass nicht mehr eine da ist, sondern drei. Er hat aus zwei nicht eine gemacht, sondern drei. Paradox, er wollte eine machen und hat noch eine zusätzliche geschaffen halt. Also das sind so Paradoxien. Und nicht nur im Fußball, im Sport, in der Politik oder in der Kirchengeschichte gibt es das, auch in der Bibel. Da treffen wir immer wieder auf paradoxe Situationen. Das sind meistens die Situationen, wo wir gehalten sind, besonders darüber nachzudenken, wo Gott eine besondere Botschaft hat. Also es ist ein Paradox, dass der kleine David, Hirtenjunge, keine militärische Erfahrung, gegen den riesengroßen, richtig ausgerüstet mit Waffen stehenden Goliath kämpft und gewinnt. Das ist ein Paradox, das nur möglich ist, weil Gott auf seiner Seite ist. Das ist ein Paradox, was passiert, als da die hilflosen Sklaven, die Israeliten am Roten Meer stehen, vor ihnen das Wasser, hinter ihnen das Heer des Pharaos. Jetzt ist alles aus, es geht nichts mehr. Und dann Gott einen Weg durch das Wasser macht und die Militärs der Ägypter ertränkt. Paradoxes Handeln. Überhaupt die ganze Erwählung Israels ist ein Paradox. Also, dass Gott gerade dieses kleine, mickrige und ungehorsame Volk erwählt, ne? Wo es viel größere, tollere Völker, das sagt er auch halt, er tut es nur aus Liebe, ein Paradox. Und auch das ganze Erlösungshandeln an uns ist letztlich paradox. Dass Gott Mensch wird, er der Heilige wird Mensch, geht in diese bucklige Welt, um diese buckligen, sündigen Menschen zu erlösen von ihrer Schuld, indem er alle Schuld auf sich nimmt. Er, der keine Schuld hatte, Jesus Christus, damit die, die eben von Gott getrennt sind, zu Kindern Gottes werden, nimmt der Sohn Gottes die Schuld auf sich. Auch das ist ein Paradox. Und das sind Dinge, über die wir in besonderer Weise nachzudenken haben. Und jetzt komme ich dazu. Ich gucke immer ganz genau hin, wenn ich solche Paradoxien finde. Denn da merke ich in meiner Bibellese immer wieder, dass Gott in besonderer Weise spricht, dass er mir was zu sagen hat. Das, was so kausal ist, da lese ich häufig drüber weg. Aber das, was so ein bisschen sperrig ist, was paradox ist, was in so einem konzessiven Verhältnis steht, damit beschäftige ich mich. Und das möchte ich jetzt auch in dieser Predigt tun. Und ich möchte über drei Paradoxien sprechen, die in diesem Text drin sind. Erstens über die Schwangerschaft der unfruchtbaren alten Frau. Zweitens über den Unglauben des gläubigen Priesters. Und drittens über das Ende des Tempels bei der Ankunft Gottes. Das erste Paradoxon, die Schwangerschaft der unfruchtbaren alten Frau. Elisabeth, so wird angekündigt, wird schwanger werden. Aber, und das ist das Paradoxe, sie war unfruchtbar und alt. Sie war, so heißt es wörtlich, in ihren Tagen weit vorgerückt. Und daran hängen zu bleiben, was bedeutet das Gott, wäre es ein einfaches gewesen, diesen Johannes den Täufer auch durch so eine junge, 20-jährige, kerngesunde, gebärfreudige Frau zu bringen halt. Nein, er entscheidet sich dazu, so eine uralte Frau, es gibt Kommentatoren im Jüdischen, die sagen, sie sei damals 88 Jahre gewesen. 88 Jahre. Zu sagen halt, mit ihr, Johannes den Täufer, zu bringen, den größten, der jemals, so sagt Jesus über ihn, von einer Frau geboren ist. Warum macht er das? Ich glaube, dass es da mehrere Gründe für gibt. Das eine ist, zunächst einmal wird das Alte und das Unfruchtbare aufgewertet. Dass das Alte wichtig ist, ist ein Thema der Bibel. Schon bei den 10 Geboten, bei Mose ist es so, dass im 5. Gebot, dem 1. Gebot auf der 2. Tafel gesagt wird, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das ich dir geben werde. Das ist ein Gebot, das sich nicht primär an die 14-Jährigen handelt, so wie die Eltern dann so ein bisschen ihre pubertierenden Kinder in den Griff kriegen wollen. Sagt, du hast doch auch gelesen in der Bibel. Nein, das Gebot geht primär an die Generation derer, die Kinder haben, aber sich um ihre alten Eltern zu kümmern haben, die nicht mehr können. Die Israeliten waren damals Nomaden und bei den Nomaden war es üblich, nicht nur damals, sondern über viele Jahrhunderte und Jahrtausende später auch noch, dass sie ihre Alten ausgesetzt haben. Ist ja klar, wenn du dich bewegst, wenn du nicht sesshaft bist, wenn du unterwegs bist mit deinem ganzen Krempel, mit deinem Zelt, mit deinen Tieren und wenn du dann Menschen dabei hast, die nicht mehr richtig gehen können, die gebrechlich sind, dann ist das schwierig. In vielen Kulturen, bei den Inuits, bei den Nomaden im südlichen Afrika, ist es Brauch gewesen, noch bis vor 200, 300 Jahren, die haben die Menschen, die da nicht mehr konnten, ausgesetzt oder die blieben einfach freiwillig zurück, die kriegten ein bisschen zu essen, damit die, die noch konnten, weitergingen. Die Alten werden nicht mehr gebraucht. Das ist in Israel, im Volk Gottes, anders. Die Alten sind wichtig. Die Alten haben Bedeutung. Kümmer dich um die Alten, so sagt es das 5. Gebot. Dass das einzigste Gebot mit einer Verheißung ist. Und auch hier wird ein alter Mensch gebraucht. Der ist wichtig im Heilsgeschehen. Die Alten werden gebraucht. Heute erzählt uns ja die Politik, ja, wenn man schwer krank ist, nicht, dann müssen wir die Möglichkeiten eröffnen, dass man sich selber suizidiert, wir müssen dahin gehen, Dinge verändern halt, damit man sich selber abspritzen kann oder irgendwelche Tabletten nimmt. Dieser Gesellschaft zählst du nur was, wenn du leistungsfähig bist. Bist es nicht mehr, trägst nichts mehr zum Bruttosozialprodukt bei, naja, dann sinkt dein Wert. Das mag politisch, ökonomisch gewisse Berechtigung haben, aber vor Gott ist es komplett falsch. Der braucht das Alter. Auch wir brauchen das Alter. Gerade in der Gemeinde. Unsere alten Geschwister, das sind häufig die treuesten Beter. Die können vielleicht nicht mehr irgendwie mitarbeiten, wenn wir eine große Veranstaltung haben, dass da gekocht wird oder sonst was gemacht wird, aber die können die Hände falten. Das Gebet, das wiederhole ich ja immer wieder, das ist der wichtigste Dienst im Reich Gottes. Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Die Alten werden gebraucht. Und auch die Unfruchtbaren werden gebraucht. Eine unfruchtbare Frau hieß damals, du hast keinen Wert für die Gesellschaft. Du lebst nicht mehr weiter. Das war damals viel, viel schlimmer vor 2000 Jahren als heute. Aber Gott gebraucht eine Unfruchtbare in seinem Heilsgeschehen. Er gebraucht die Unfruchtbare, die vermeintlich unnütz war. Und das ist auch eine Botschaft, die in diesem Paradox drin steckt. Gott braucht das Unfruchtbare, das Unnütze. Das, was wir häufig gering achten, wo wir keinen Wert drin sehen, für Gott ist es wertvoll. Gott braucht es. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, als ich so meinen ersten Dienst im Reich Gottes getan habe, habe ich das gelernt, dass Gott das vermeintlich Schwache, Unnütze und nicht Gebrauchbare gebraucht. Da war ich Mitarbeiter in der Jungschar. Wir hatten eine große Jungschar, über 20 Leute, mal 30 manchmal halt. Das waren wilde Jungs, da war immer richtig Bambule. Wir haben da viel mit denen gemacht. Man hat immer versucht, auch mit den Andachten zu machen, aber 30 so 8- bis 12-Jährige, da ist dann schon mal richtig schwierig, da Ruhe reinzubringen. Das Einzige, wenn es gut war, war, wenn ein besonderer Junge da war. Ein ganz besonderer Junge. Der hieß Timo. Timo hat ein Down-Syndrom gehabt. Und Timo war sehr krank und er konnte nur alle 4, 5 Mal kommen, Aber immer wenn Timo da war, dann checkten alle anderen Jungs, weil Timo auch so ein bisschen Problem hat mit Lautstärke, hier müssen wir ruhiger sein. Und das waren die gesegneten Stunden. Und irgendwann kam die Mutter mal zu uns von Timo und sagte, ob für uns das nicht problematisch wäre, wenn der Timo da wäre, weil die wussten, da müssen wir uns ein bisschen kümmern, das ist natürlich da nicht so möglich mit Fußballspielen, da muss man ein bisschen gucken und so. Da haben wir gesagt, gute Frau, wir beten immer, dass der kommt. Weil wenn der da ist, dann haben wir die besten Stunden. Die Mutter dachte so ein bisschen, der ist Belastung. Nein, das war der Segen für uns. Sprechen Sie mal mit Menschen, die ein Down-Kind haben, wie das ist in der Familie, was die ihnen erzählen werden, wie wunderbar das ist, mit diesen fröhlichen Menschen zu leben. In unserer Gesellschaft kriegt man heute erklärt, genauso wie du dich als alter Mensch abzuspritzen hast, ja, pränatale Diagnostik, da muss geguckt werden. Und heute werden kaum mehr Down-Kinder geboren, weil man die für unnütz belastbar hält, bringt doch nichts. Bei Gott ist das anders. Der steht zum Alten und Unfruchtbaren. Das ist die eine Botschaft, die eine Sache, die man hier aus diesem Paradoxon nehmen kann. Das nächste ist natürlich, weil Johannes der Täufer, der dessen Geburt hier angekündigt wird, so natürlich immer im Kontrast zu Jesus steht. Also, dass eine unfruchtbare alte Mutter wird, das ist so ein Motiv, das kommt in der Bibel sehr häufig vor, schon im Alten Testament. Sarah, also alle vier Erzmütter, Sarah, Rebekka, Rahel, sind unfruchtbar. Und Sarah noch zudem auch uralt, das wird ja breit thematisiert. Hannah, die Mutter von Samuel, ist unfruchtbar. Die Mutter von Simson halt kriegt kein Kind. Also das ist ein Motiv, das geht durch. So die unfruchtbare Ahnfrau. Und jetzt kommt in Jesus noch was viel Größeres. Da wird nicht eine unfruchtbare Alte schwanger, sondern Maria, dessen Geburt dann kurz nachher auch hier im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums angekündigt wird, die hatte noch gar keinen Mann. Also hier bei Elisabeth war es ja so, die hat wenigstens einen Mann. Da musste Gott was körperlich umstellen. Aber da war ein männlicher Erzeuger da. Das ist schon Wunder genug. Aber das Wunder der Jungfrauengeburt, das ist noch etwas viel, viel Größeres. Wir haben hier so einen Theologen, nennen das ein literarische Motivumkehr. Nicht mehr die alte, unfruchtbare Ahnfrau, die kein Empfängnis mehr möglich ist, sondern eben die Jungfrau, die noch gar keinen Mann erkannt hat und damit komplett eine Empfängnis unmöglich war. Aber damit wird eben hingewiesen auf die Möglichkeit, die Gott hat. Und damit leuchtet schon hier bei der Geburt Johannes ganz klar auf Jesus. Was bei ihm passiert, ist groß. Aber was bei Maria passiert, ist viel, 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 viel großartiger. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist das, was dann in Maria deutlich wird. Schon hier bei Elisabeth ist es der Fall, aber es wird in Jesus nochmal viel stärker unterstrichen. Und das ist das Thema all dessen, was Jesus ist. Kein Ding ist unmöglich halt. So eben auch bei der Schwangerschaft einer unfruchtbaren alten Frau. Nach der Mathematik dieser Welt ausgeschlossen. Bei Gott gar kein Problem. Die Realitäten des Irdischen, die stehen sehr häufig gegen die Wirklichkeit des Allmächtigen. Das macht diese Jungfrauengeburt deutlich, aber eben auch diese Schwangerschaft, diese Geburt bei einer unfruchtbaren alten Frau. Und das ist Botschaft an uns, dass wir da wissen dürfen, wir sollen nicht nur rechnen mit all dem, was die Faktizitäten unseres Lebens sind, sondern wir sollen immer mit den Möglichkeiten des lebendigen Gottes gucken. Ja, in dieser Welt, da gilt es, 2 plus 2 ist 4 und da können wir all das zusammenrechnen, was in der Physik, in der Biologie, in der Chemie gesagt wird, das hat seine Berechtigung. Aber es gibt was Größeres, die Möglichkeit des lebendigen Gottes. Das ist übrigens der Kernsatz dieses ersten Kapitels, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist ja eines der längsten Kapitel der Bibel und mitten in der Mitte steht dieser Satz des Engels, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das dürfen wir aus diesem ersten Paradoxon lernen. Einmal, dass bei Gott das Alte und Unfruchtbare einfach hohe Wertschätzung hat und dass wir es auch brauchen. Und zweitens, dass eben bei Gott kein Ding unmöglich ist. Das zweite Paradoxon in dieser Geschichte ist der Unglaube des gläubigen Priesters. Das ist ganz bewusst hier von Gott so gesetzt. Wir lesen das im Vers 6, da sagt er, Beide waren fromm. Das ist eine hohe Auszeichnung in der Bibel. Das heißt, sie leben in bewusster Abhängigkeit von dem lebendigen Gott. Dann wird das auch ausgeführt. Sie lebten in allen Geboten und in den Satzungen des Herrn und nicht so ein bisschen. Hier steht ein Wort, untadelig. Eins plus. Gläubigere Leute wirst du damals nicht gefunden haben. Eins plus. Und jetzt wird durch Gottes Führung dieser Gabriel auch noch auserwählt. Wird dieser Zacharias noch auserwählt. Er soll in den Tempel gehen, er ist Priester. Und dann fällt auf ihn das Los, die hohe Ehre, an den Ort aller Orten zu gehen, in das Heilige hinein, nicht in das Allerheiligste, aber in das Heilige. Und da soll er das Räucheropfer darbringen. Eine Ehrung, eine Würdigung, die einem Priester vielleicht einmal in seinem Leben zuteil wurde. Am Ende seines Lebens darf er das machen. Was für ein frommer Mann. Und dann passiert das Wunderbare. In dem Tempel, am Ort der Gegenwart Gottes, da begegnet ihm ein Engel. Und er spricht zu ihm. Und dann kommt der Hammer. Dann kommt der Hammer. Er, der ein Leben lang gebetet hat, das wird ja deutlich, gib mir ein Kind, kriegt im Tempel als super frommer gesagt, von Gott durch den Engel, du wirst ein Kind bekommen. Und er glaubt es nicht. Er glaubt es nicht. Also das, was dann der Engel sagt, pass mal auf, wer ich hier bin. Ich bin Gabriel. Weißt du überhaupt, mit wem du hier es zu tun hast? Der schüttelt den so richtig und der kriegt auch einen Strafhunde aufgebrummt. Und weil du da nicht dran geglaubt hast, dann darfst du nicht mehr sprechen. Unglaube des gläubigen Priesters. Er glaubt nicht daran, dass es weitergeht. Und damit, das ist die tiefe Botschaft. Nochmal, wir haben das erste Kapitel hier im Lukas-Evangelium. Für damaligen Menschen hieß Kinder haben, weiterleben in der nächsten Generation. Er glaubt nicht an das Weiterleben, dass es weitergeht. Ende des Lukas-Evangeliums, Lukas 24, das sind auch fromme Leute, die Emmaus-Jünger. Und als Jesus gestorben ist, auferstanden ist, hören sie, dass Leute kommen und sagen, hey, Jesus ist auferstanden, die glauben es nicht, gehen raus aus Emmaus. Und dann begegnet ihnen Jesus, geht mit ihnen und dann heißt es, er schalt sie. Also er schimpft sie, nicht? Ihr Toren, ne? Ihr Toren zu ungläubigen Herzen, das haben sie nicht geglaubt. Die Jünger haben es nicht geglaubt. Unglaube derer, die Jesus nachgefolgt sind. Übrigens im Markus-Evangelium wird das nochmal geschrieben, das wird ja ganz hart in Markus 16 beschrieben, halt, als Jesus mit ihnen zusammen ist, da heißt es, er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Herzen, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als auferstanden. Sie glauben nicht die Auferstehung. Und wenn da steht, schalt sie, dann steht da im griechischen Wort uneiditzo. Das ist genau dasselbe Wort, was gebraucht wird, als der eine Schächer am Kreuz Jesus beschimpft. Also Jesus macht die richtig platt und sagt, wie könnt ihr denn meine Auferstehung nicht glauben, ihr, die ihr die Jünger seid. Und genau dasselbe ist es hier. Schelte für den Priester, der gebetet hat, und jetzt kommt das Gebet in Erfüllung. Wie gesagt, jetzt nicht irgendwie am Weizenfeld, wo was weiß ich, irgendwie da so eine Magd um die Ecke kommt und dem was zuraumt. Nein, im Tempel steht ein Engel und er glaubt es nicht. Unglaube. Und das ist etwas, was ganz, 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 ganz typisch ist für die Männer Gottes, auch schon im Alten Bund. Mose, der große Mose, der muss zweimal auf den Stein schlagen, halt, ist ungläubig, deshalb kriegt er von Gott auch eine Strafe aufgebrummt. Du darfst nicht ins gelobte Land gehen. Unglaube. Immer wieder Abraham, der Verheißung Gottes nicht glaubt und sich dann von seiner Frau bequatschen lässt. Ja, das mit der Sohnesverheißung, das müssen wir dann nochmal so ein bisschen in die Hand nehmen, um Gottes Wort so richtig hinzukriegen. Du gehst jetzt am besten mal zu meiner Sklavin und wenn du deren Kind machst, dann ist es ja irgendwie auch mein Kind, aber ich kann doch kein Kind mehr kriegen. Dann glaubt ihr dem Blödsinn halt und all das, was daraus passiert, das sehen wir jetzt im Vorderen Orient. Nicht? Ungehorsam, Unglaube bei den Männern, nicht bei den Heiden, bei den Männern Gottes, bei denen, die zu ihm gehören halt. Unglaube. Und das ist etwas, wofür Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns den Unglauben zu nehmen, zu sagen, dass wir unseren Unglauben und das Kreuz von Golgatha bringen und ihn bitten, gib mir deinen Geist. Denn wir sind genauso betroffen vom Unglauben wie der Zacharias, wie der Abraham, wie der Mose, wie die Jünger, die die Auferstehung nicht glauben können. Und das ist das, was mir diese Geschichte zeigt, an diesem Paradoxon, dass ein gläubiger Priester ungläubig ist. Dass mir das ganz genauso passieren kann und euch natürlich auch. dass obwohl wir alles kennen, Zacharias kannte alle Gebote, lebte in den Satzungen untadelig, er kannte sie nicht, hat sie praktiziert. Und dann ist trotzdem kein Glaube da, als Gott ihm sagt, ich werde deine Gebete erfüllen. Und dann möchte ich dich jetzt mal fragen, auf deinen Unglauben hin. Ich nenne mal so 5 zentrale Dinge des Glaubens, ob die bei dir in Ordnung sind. Glaubst du die Auferstehung Jesu Christi? Glaubst du wirklich tief in deinem Herzen, dass wirklich Jesus vom Tod auferstanden ist, ja oder nein? Hängt alles dran. Glaubst du nicht nur die Auferstehung, das ist das Zweite, glaubst du nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, sondern auch, dass du auferstehen wirst? Nochmal, hier, das war ja Thema Auferstehung. Zacharias glaubte nicht, dass es für ihn weitergeht. Es ist alles aus mit dem Tod, dann ist mein Geschlecht erloschen. Weißt du, dass wenn du in dem biologischen Tod bist, nicht alles aus bist, wenn du bei Jesus bist? Glaubst du das wirklich von ganzem Herzen? Von ganzem Herzen, also sagst du, ich habe keinen Zweifel dran. Latzel, was fragst du denn so ein Blödsinn? Das ist genauso, ob du mich fragen würdest, habe ich denn gerade geatmet und werde ich gleich atmen? Selbstverständlich habe ich gerade geatmet und gleich werde ich auch atmen. Genauso selbstverständlich ist es halt, dass ich leben werde, wenn ich sterbe, weil ich ja Jesus habe. Dann ist alles in Ordnung. Aber wenn Leute hier sind, die da Zweifel haben, obwohl sie gläubig sind, dann müsst ihr unter das Kreuz, dann müsst ihr euch befreien lassen von eurem Unglauben. Dann müsst ihr erstmal, so wie Zacharias gezwungen, hier in die Stille, dann müsst ihr euch nochmal auf Gott ausrichten, Buße tun, das, was sein Sohn dann gesagt hat. Dritter Punkt der Bibel, beziehungsweise Fragen von Glauben. Bist du angstvoll? Der häufigste Satz der Bibel lautet wie? Fürchte dich nicht. Der häufigste Satz der Bibel. Das ist die Frage, wie ist es denn mit deinen Ängsten? Angst um deine Gesundheit, Angst um dein Geld, Angst um deine Ehre, Angst um das, was werden wird, wie du sterben wirst. Wie ist es da? Hast du Angst? Gott sagt dir, nein, Gott sagt es dir, Gott befiehlt es dir, hab keine Angst. Sitze aus mit deinem Glauben, nimmst du das an oder ja, bist du hier wie dieser Zacharias auch voller Angst? Viertens, wie ist es mit deiner Buße? Auch so ein Zentralthema des Glaubens. Gott ruft uns immer wieder weg vom Fleischlichen hin zum Geistlichen, weg von weltlicher Ausrichtung hin auf eine Ausrichtung auf ihn hin. Diese Korrektur, das Teil des Glaubens, diese permanente Umkehr. Und es ist bei dir, in deinem Glauben. Oder weißt du das theoretisch, aber praktisch setzt es nicht um. So wie der Zacharias, der wusste auch theoretisch, dass Gott alles machen kann. Aber als es ihm zufällt, glaubt er es nicht, er macht es nicht. Und eine 5. Frage zu deinem Glauben. Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? So sehr liebt, dass er für dich in Christus Jesus gestorben ist. In Zacharias hat er lieb gehabt, das ist eindeutig. So lieb, dass er sein Gebet erhört, dass der so gesegnet wurde, aber noch viel, viel größer einfach, was er dann jetzt in der Ewigkeit sehen darf. Aber du bist genauso geliebt und gesegnet, wenn du Jesus nachfolgst. Und glaubst du das wirklich? Es gibt eine Menge Menschen, die leben in den Satzungen und Geboten des Herrn untadelig. Die versuchen es zumindest. Aber diese Zentralbotschaft der Bibel konnten sie nicht annehmen. Sind sie immer noch ungläubig. Da möchte ich dir nochmal zusagen. Jesus hat dich lieb. Gott hat dich lieb. So sehr, dass er für dich auf Golgatha gestorben ist. Das darfst du? Nein, das musst du glauben. Denn das ist Grundlage deines Lebens. Das ist das, was ich an diesem Paradoxon lernen darf einfach. Der Unglaube des gläubigen Priesters. Das passierte nicht nur dem Zacharias, das passierte nicht nur einem Abraham, einem Mose, den Jüngern bei der Auferstehung, sondern auch uns immer wieder. Und wir müssen mit unserem Unglauben immer wieder unter das Kreuz und müssen es immer wieder von Gott beschenken lassen mit seinem Geist, dass er uns Glauben schenkt. Und ein drittes Paradoxon, das Ende des Tempels bei der Ankunft Gottes. Das Ende des Tempels bei der Ankunft Gottes. Das ist jetzt noch mal ein bisschen theologisch komplizierter, aber ich hoffe, ich kann es euch deutlich machen. Also es ist hier, Zacharias wird ja ausführlich beschrieben, er bringt das Räucheropfer da und die ganze Menge ist draußen und die sind am Beten, die ganze Zeit. Teil des Gottesdienstes, liturgische Geschehen damals in Israel, was ganz wichtig ist. Und die warten jetzt, dass der Priester rauskommt aus dem Heiligen, nachdem er das Opfer da dargebracht hat. Und er kommt raus und jetzt erwarten sie, dass er was sagt und dass er sie segnet. Und den Segen, den aaronitischen Segen, den Gott geheißen hat zu sprechen, kann er nicht sprechen. Er ist stumm. Kein Segen im Tempel. Kein Segen im Tempel. Und das ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, durch das ganze Neue Testament. Ende des Tempels. Das ist eigentlich paradox. Der Tempel war der Ort, wo Gottes Gegenwart war, in besonderer Weise. Aber jetzt mit der Ankunft Jesu nicht mehr. Und das nicht erst als Jesus kommt, sondern eben auch schon hier bei Johannes dem Täufer, Ende des Tempels. Als dann Jesus seine Herrlichkeit offenbart, so heißt es in Johannes 2, das tut er ganz bewusst auf der Hochzeit zu Kana, wo die Leute schon angedüdelt sind. Die haben schon den ganzen Wein weggesoffen, mehrere hundert Liter halt. Und auf dieser Party, dort in Kana, nicht im Tempel in Jerusalem, offenbart Gott seine Herrlichkeit. Das ist etwa so, als wenn man sagt, ich sage das mal im Fußball, kann man die Beispiele der Leute am besten ja mitnehmen halt nicht. Also wenn Messi, ihr wisst, der beste Fußballer derzeit oder der letzten 20 Jahre, wenn der jetzt irgendwann sein Abschiedsspiel machen würde und sagt, das Abschiedsspiel mache ich in Barcelona. Und Barcelona hat ja seine größten Erfolge gefeiert und die haben ein Riesenstadion, dieser FC Barcelona, im Camp Nou. Da würde man sagen, ja, das Abschiedsspiel macht er natürlich dann im Camp Nou. Nee, der würde irgendwann in irgendwie eine Vorstadt gehen von Barcelona, würde es da auf so einen Bolzplatz machen, wo nicht mehr als 100 Sitzplätze sind. Da würde man sagen, hä? Wie denn das? Und so bei Jesus. Er macht nicht sein Abschiedsspiel, sondern seinen Beginn. Nicht im Tempel, sondern eben auf der Hochzeit zu Kana. Warum? Weil die Zeit des Tempels zu Ende gegangen ist. Auch der den Tempel gebaut hat, also Zerubabel, wissen, es gibt ja zwei Tempel, der eine, der von Salomo gebaut wurde, ist 587 kaputt gemacht worden von den Babyloniern, dann wird 515 der nächste Tempel aufgebaut, aber es ist nur ein ganz kleiner, mickriger Tempel, der hat nicht die Herrlichkeit Salomos. Und über Jahrhunderte ist das wirklich nur ganz klein, das ist unbedeutsam. Und dann kommt einer, der versucht auch religiös zu leben, Herodes, dreckiger Verbrecher, Mörder. Aber religiös will er einiges bringen. Und der baut den Zerubabelschen Tempel aus. Riesengroßes Ding gemacht, hat die Größe verdoppelt halt nicht, herrlich gebaut halt. Alle Leute haben dieses Bauwerk des Herodes bestaunt. Aber Herodes war der, der den Tempel erweitert und gebaut und verschönert hat und gleichzeitig versucht, Jesus umzubringen. Ende des Tempels. Als Jesus dann nach Jerusalem kommt und in den Tempel geht, was macht er dann? Da sagt er nicht, oh, super toll hier alles. Da sehen wir etwas, was für viele Leute fremd ist in seinem Wesen. Er macht sich eine Geißel aus Stricken. Das heißt, er packt einige Seile zusammen, damit die richtig hart sind. Und dann geht er hin und dann prügelt er auf die Leute ein, tritt deren Tische um. Und er sagt, das hier ist eine Räuberhöhle, nichts anderes, das ist ein Kaufhaus. Ende des Tempels. Und als die Jünger dann später vor dem Gebäude als Ganzes stehen und ihm sagen, ach, was für Steine, wie wunderbar gebaut, das ist ja fantastisch, so sagt er ihnen, alles hier wird kaputt gehen. Sagt das Ende, was dann 70 nach Christus kommt, an. Auch seine Verurteilung geschieht wodurch? Durch den Hohepriester, den Repräsentanten des Tempels, der alleine ins Allerheiligste gehen könnte. Der verurteilt den lebendigen Gott wegen Gotteslästerung. Ende des Tempels. Und jetzt kommt das finale Ende des Tempels. In dem Moment, wo Jesus Christus gekreuzigt wird, was passiert da im Tempel? Da zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Im Tempel hatten wir drei Bereiche, den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Im Heiligen, da war Zacharias, aber ins Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester rein, mit gesenktem Blick. Da war die Gegenwart Gottes. Nur der Hohepriester, niemand anders, das war verborgen. Aber als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang und alle können jetzt in den Tempel, in das Allerheiligste gucken von den Priestern. Und da ist Gott nicht mehr. Was ist die Funktion des Tempels? Die Funktion des Tempels besteht in einem Zweifachen. Erstens, im Tempel ist die Gegenwart Gottes, das war sie im Tempel in Jerusalem gewesen, durch Gott, bis Jesus kam. Und da wurde Vergebung durch das Opfer gebracht. Das sind die beiden Funktionen eines Tempels, nicht nur in der jüdischen Religion, sondern immer. Das sind die beiden Funktionen. Aber in dem Moment, wo Jesus stirbt, am Kreuz von Golgatha, ist die Funktion des Tempels zurück. Warum? Weil da Gott ist. Und weil da das Opfer für die Vergebung ist und keine anderen Opfer mehr möglich sind, da hört der Tempel auf zu existieren. Auch obwohl er dann noch 40 Jahre gestanden, aber das wird dann auch deutlich, wie der Tempel gegen Gott und seine Botschaft gewesen ist. Als Paulus kommt nach Jerusalem und geht in den Tempel und verkündigt da das Evangelium, was passiert da im Tempel, nirgendwo anders. Die haben in häufigen Folgen alles gemacht, halt, die haben ja nochmal, Aber da wird er dann verhaftet, zusammengeschlagen halt, und nur die römische Staatsmacht kann ihn rausziehen. Ende des Tempels. Gott kommt in dieser Welt an, und das hier ist dann das Ende des Tempels. Das deutet sich schon hier bei Zacharias an. Und übrigens auch, da muss sich niemand Gedanken machen, dass irgendwie in Jerusalem nochmal ein weiterer Tempel in der Heilsgeschichte gebaut wird. Ich höre diesen Blödsinn immer wieder, dass Leute schreiben, ja, aber das müssen wir doch noch erwarten. Es kommt doch noch ein dritter Tempel in Jerusalem. Das mag sein, dass irgendwelche Leute das versuchen, aber das hat nichts mit Gott zu tun, das steht gegen Gott. Müssen wir auch mal drüber nachdenken, dass Israel im Sechstagekrieg Jerusalem, Ost-Jerusalem erobert, aber den Tempelplatz nicht. Das macht ja von der jüdischen Religion gar keinen Sinn. Also wenn eins wichtig ist, dann der Tempelplatz. Und du kannst Judentum nicht praktizieren ohne den Tempel. Aber musst du auch gar nicht mehr, weil das Judentum seine Erfüllung ja findet in Christus Jesus. In ihm ist der Tempel zum Ende gekommen. Er ist der Eckstein, den Gott legt. Und wir, so sagt es der Petrusbrief, sind die lebendigen Steine, die sich auf ihm auferbauen. Wir sind der Tempel des Herrn. Das wird hier in dieser Geschichte eben auch nochmal deutlich, in diesem Paradoxon, das hier eben ist. Gott kommt in diese Welt, der Tempel ist zu Ende. Eben in diesem Punkt, der Priester ist stumm und kann nicht mehr segnen. Das ist wie wenn du in eine Gaststätte gehst, willst was zu essen haben und kriegst nichts. Gehst hungrig wieder nach Hause. Ende des Tempels. Und das dürfen wir eben wissen hier. Das ist eben auch Botschaft des Johannes des Täufers. Alle Religiosität, alles menschliche Wirken, um irgendwie vor Gott gerade stehen zu kommen, hat ein Ende gefunden in Christus Jesus. Das ist das, was wir lernen dürfen in diesem Paradoxon, dass die Ankunft Gottes das Ende des Tempels in Jerusalem bedeutet. Diese drei Zacharias-Paradoxien, die Schwangerschaft der unfruchtbaren alten Frau, der Unglaube des gläubigen Priesters und das Ende des Tempels bei der Ankunft Gottes. Und ich habe diese Predigt begonnen, indem ich erzählte, was alles so paradox sein kann in der Politik und im Sport und in der Kirchengeschichte. Aber wisst ihr, was richtig paradox wäre? Wenn ihr irgendetwas in dieser Predigt verstanden hättet für euer Leben, für euren Glauben, und dass ihr das nicht umsetzt. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.